Manchmal wünschen wir uns einfach, die Trauer zu dämpfen, sie zu betäuben. Warum es keine gute Idee ist, das mit Hilfe von Alkohol zu machen, das hat mir Rike Kuhlmann erklärt, als sie letztes Jahr hier bei mir im Podcast zu Gast war. Heute wiederhole ich diese spannende Folge für dich, weil sie die von euch am viertmeisten gehörte Interviewfolge vom Jahr 2025 war. Alkohol und Medikamentenmissbrauch, die schleichen sich oft langsam in unser Leben und manchmal wird aus dem Problemlöser, dem Alkohol und dem Medikament, irgendwann selbst das Problem. Es gibt Kriterien, anhand derer du erkennen kannst, ob es sich vielleicht lohnt, mal genauer auf deinen Konsum zu achten. Und mach dir keine Sorge, denn Rike hat auch Ideen, wie es uns gelingen kann, unseren Konsum zurück in unbedenkliche Gefilde zu lenken. Hallo und herzlich willkommen bei Bewegt Trauern, bewusst sein für alle, die in der Trauer feststecken, mehr über Trauer und Trauern erfahren möchten und die wieder ein erfülltes Leben mit ihrer Trauer führen wollen. Ich bin Dr. Tanja Pfister, selbst Witwe und Waise, und ich begleite Trauernde durch meinen neuen körperbasierten Weg. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir angenehmes Zuhören. Trauer betäuben, so habe ich die heutige Podcast-Folge genannt. Und heute bin ich nicht allein. Heute ist bei mir zu Gast Rike Kuhlmann. Rike ist Abstinenzcoach. Ja, sie hilft Menschen dabei, beispielsweise von Alkohol, Nikotin oder anderen Substanzen wieder wegzukommen, wieder loszukommen. Und Trauer ist auch etwas, ein Gefühl, von dem die Menschen wegkommen können, ein schweres Gefühl, das wir eben oft kaum aushalten können. Und deshalb greifen immer wieder Menschen in der Trauer zu Schlaf- oder Beruhigungsmitteln oder auch zu Alkohol. Ja, Rike, wir beide, du und ich, wir kennen uns ja schon eine Weile. Und zwar bist du ja vor, ich weiß gar nicht mehr genau, so vor circa einem Jahr auf mich zugekommen mit der Bitte, ob wir uns nicht mal austauschen können, weil dir in deinem Coaching aufgefallen ist, dass Trauer ein Grund sein könnte, warum die Menschen zu dir kommen und sich gleichzeitig schwer tun mit dem Missbrauch von Substanzen. Und damals haben wir dann schon ein längeres Gespräch geführt und wir sind dann gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, dass Trauernde vor allen Dingen mit zwei Substanzen ein Thema haben, und zwar sind es Medikamente und Alkohol. Und da würde ich jetzt gleich gerne einsteigen, und zwar bei den Medikamenten in der Trauer. Wie erkenne ich denn, wenn ich jetzt trauere und Medikamente nehme, wie erkenne ich denn, dass ich zu viel konsumiere?
Genau, ja. Grundsätzlich ist es so, dass ein zu viel Missbrauch beziehungsweise dann natürlich auch Abhängigkeit nach sich zieht. Und Ärzte denken da meist gar nicht so drüber nach. Dann haben die den Patienten vor sich, der sagt, Mensch, ich trauere so, ich kann schlecht schlafen, ich kann mich schlecht beruhigen, meine Gedanken schlecht zur Ruhe bringen. Und dann ist es relativ einfach, leider auch eine Pille zu verschreiben, die es halt leichter macht. Aber gerade bei Medikamenten ist es auch so, dass sich relativ schnell eine Toleranz aufbaut, also auch relativ schnell eine Abhängigkeit bildet. Grundsätzlich bei allen substanzgebundenen Abhängigkeiten hat man eigentlich eine klare Definition, wonach der Arzt bzw. der Therapeut dann vorgeht und diagnostiziert. Und zwar wird gesagt, eine Abhängigkeit liegt dann vor, wenn innerhalb der letzten 12 Monate mindestens 3 der folgenden Kriterien erfüllt sind. Und das ist einmal der starke Wunsch zu konsumieren. Dahinter steckt auch so ein bisschen der Gedanke, ich kann mich nur mit der Pille, mit dem Alkohol so fühlen, wie ich mich fühlen möchte, so zur Ruhe kommen, so schlafen können, so gut gelaunt sein, wenn es außerhalb der Trauer ist, wie ich das möchte. Also der starke Wunsch zu konsumieren. Dann der zweite Punkt ist der Kontrollverlust bezüglich Beginn, Beendigung oder Menge des Konsums. Ach ja, ich nehme die Medikamente jetzt 6 Wochen und dann soll es mir wohl besser gehen, dann soll ich wieder alleine einschlafen. Und nach 6 Wochen merkt man dann, ach nee, das passt nicht, dann nehme ich die doch noch mal ein bisschen weiter. Oder man sagt sich, ich nehme eine Tablette abends, das muss reichen zum Einschlafen, das muss reichen, um die Gedanken zur Ruhe zu bringen oder ein Glas Wein oder wie auch immer. Und dann spürt man aber, nee, das reicht doch nicht, ich nehme noch mal ein bisschen mehr. Also dass man so nicht seine eigenen Kontrollmechanismen nicht einhält, sondern darüber hinausgeht. Klassisches Beispiel war ein Kumpel von mir, der aufgehört hat zu rauchen und dann gesagt hat, ach nee, ich rauche doch wieder, aber nur am Wochenende. Und nach ein paar Wochen war dann Christi Himmelfahrt, Freitags Brückentag und dann hat er Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag geraucht und dann hat er Urlaub, das ist ja so wie Wochenende und dann hat er den ganzen Urlaub geraucht und war dann irgendwann komplett wieder dabei. Also das ist so ein klassisches Kontrollmechanismus, so ein klassischer Mechanismus, wo es nicht eingehalten wird und das passiert tatsächlich im Alltag leider relativ schnell. Der dritte Punkt ist ein Toleranznachweis. Das heißt, der Körper gewöhnt sich einfach an die Substanz, baut eine Toleranz zu der Substanz auf und man braucht mehr, um den gewünschten Rauschgrad zu erhalten. Also ich kann wirklich nur einschlafen, wenn ich nicht eine Tablette nehme, sondern dann irgendwann anderthalb oder zwei. Genauso ist es mit Beruhigungsmitteln auch, mit Schmerzmitteln, wenn wir bei Medikamenten dann mal so die drei Arten, die abhängig machen, komplett machen. Und beim Alkohol natürlich auch, ne? Ach ja, von einem Glas Wein werde ich gar nicht mehr so beduselt, sag ich jetzt mal, wie ich es früher war, dann brauche ich noch ein zweites. Oder ich steige von Bier auf Wein um, weil das mehr Prozente hat oder so. Der vierte Punkt ist der Verlust anderer Interessen. Also man könnte zum Beispiel mit anderen Leuten rausgehen, reden, sich so irgendwie ablenken, aber es ist viel leichter, zu Hause zu sein, eine Tablette zu nehmen und dann zur Ruhe zu kommen, sich ins Bett zu legen, sowas zum Beispiel. Wobei man da natürlich im Gebiet Trauer auch unterscheiden muss, wo ist ein Rückzug aufgrund der Trauer und wo ist ein Rückzug aufgrund des Konsums. Ne? Gerade bei Alkohol ist es dann häufig so, dass die Leute sich sehr schnell zurückziehen, weil ja auch keiner sehen soll, wie viel man dann wirklich konsumiert. Oder man sagt sich, ich habe jetzt eine Tablette genommen, ich kann nicht mehr fahren, dann bleibe ich dann zu Hause, weil ich mich gar nicht mehr traue, am Straßenverkehr teilzunehmen, was dann ja auch richtig ist. Und dadurch auch andere Interessen verloren gehen einfach. So, das war Punkt 4. Punkt 5 ist anhaltender Konsum trotz Nachweis schädlicher Folgen. Schädliche Folgen sind alles soziale. Ne? Ich ziehe mich mehr zurück, verliere Freundschaften dadurch. Menschen sprechen mich darauf an, dass ich so anders bin, dass ich gar nicht mehr nüchtern bin, beim Alkohol vielleicht auch. Das sind so soziale Folgen. Ich kriege mein Berufsleben nicht mehr so hin, wie ich möchte. Ich habe vielleicht von den Schlaftabletten Überhang, komme morgens nicht vernünftig aus dem Bett und gehe dann völlig gerädert zur Arbeit, kommt zu spät zur Arbeit, lass mich auch mal häufiger krank schreiben, weil es irgendwie so alles so anstrengend ist. Die Leistungsfähigkeit auf der Arbeit ist nicht mehr so gegeben wie früher. Nachweise schädlicher Folgen sind zum Beispiel auch Führerscheinverlust oder Teilnahme am Straßenverkehr, obwohl noch Rausch vorhanden ist, egal ob jetzt durch Medikamente oder durch Alkohol. Das sind alles so schädliche Folgen, die sehr schnell entstehen. Und wenn dann anhaltender Substanzkonsum ist, ist dieses Kriterium auch erfüllt. Und das letzte Kriterium sind Entzugserscheinungen bei Reduktion der Menge oder bei kompletten Absätzen der Substanz. Also ich nehme keine Schlafmittel mehr und kann dann in der ersten Zeit noch schlechter schlafen, weil ne, einfach ein Entzug da ist. Beim Alkohol ist es das gängige Zittern, der Tremor, Muskelanspannung, die man hat. Innere Unruhe, Schlafstörungen, Schwitzen sind so typische Entzugserscheinungen. Und was leider sowohl bei Medikamenten als auch bei Alkohol im Entzug sein kann, sind Krampfanfälle, die wirklich auch tödlich verlaufen können. Also ein Entzug von Alkohol oder auch von Medikamenten sollte bestmöglich mit ärztlicher Unterstützung gemacht werden. Also da haben wir insgesamt 6 Kriterien. Und wenn 3 davon in den letzten 12 Monaten erfüllt sind, dann ist eine Abhängigkeit vorhanden. Kriterien nochmal zusammengefasst ist der starke Wunsch, Kontrollverlust bezüglich Beginn, Beendigung, Menge, Toleranzaufbau nach der Substanz, Verlust anderer Interessen, schädliche Folgen und weiterer Konsum oder auch Entzugserscheinungen. 3 davon reichen, eine Abhängigkeit oder das Abhängigkeitssyndrom zu haben. Und wenn man da mal bei sich ehrlich guckt, das geht relativ schnell. Und es ist leider gar nicht so schwer, abhängig zu werden. Deswegen sind die Zahlen auch relativ hoch. Und was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass vielleicht eine Abhängigkeit früher schon mal da war, die Menschen abstinent leben, zufrieden abstinent leben und dann kommt ein Todesfall, die Trauer kommt und dann gibt es Rückfälle. Das passiert auch leider sehr, sehr häufig.
Genau, da kann ich mich erinnern, da haben wir damals drüber gesprochen und dass es dann eben teilweise noch schwieriger ist, wenn man dann zum zweiten Mal dann wieder da rauskommen möchte. Ja, also ich habe mir diese Punkte hier so ein bisschen mitgeschrieben und ja, also ich kann mir das gut vorstellen, dass man, wenn man in der Trauer ist, ist man ja eh schon oft zurückgezogen, da hast du ja auch gesagt, dass man das vielleicht teilweise gar nicht so gut erkennen kann, liegt das jetzt an dem Missbrauch oder an dem Konsumverhalten oder an der Trauer, das schaukelt sich vielleicht dann sozusagen auch gegenseitig auf oder dieser Wunsch nach der Substanz in Verbindung mit der Substanz nach einer Entspannung oder nach dem Wunsch, endlich mal schlafen zu können, ohne diese schweren Gedanken oder auch dieser Verlust an Interessen, den haben wir ja in der Trauer auch schon. Also da wird es schon schwierig, das dann wirklich zu erkennen. Trotzdem würde ich dir, wenn du jetzt hier zuhörst und du das, die Rike hat das ja schön aufgezählt, diese 6 Punkte. Du kannst ja auch nochmal zurückspulen und dir die nochmal anhören. Und wenn du bemerkst, so wie sie gerade gesagt hat, wenn 3 dieser auf dich zutreffen, dann sei wachsam und beobachte dich. Das wäre jetzt mein Rat so. Und ich sehe es
genau,
aber.
Genau, definitiv.
Ja, ich sehe es aber schon halt tatsächlich schwierig auch mit diesem, dass man sich zurückzieht und nicht mehr rausgeht und dann, wenn man dann schon zu Hause ist, dann vielleicht sagt, okay, dann mache ich mir jetzt wenigstens eine Flasche Wein auf und trinke dann einen Schluck. Das ist die Flasche eh schon fast leer, dann trinke ich doch das zweite Glas auch noch oder das dritte. Die Grenzen sind, glaube ich, fließend. Wir dürfen aber da wachsam sein, weil so wie du das gesagt hast, gerade eben, wenn wir dann wirklich süchtig sind und nicht, als ich das jetzt gerade gehört habe, bei dem Entzug sind Krampfanfälle möglich und verbreitet und wir können daran sogar sterben. Ja, da muss ich schlucken. Vor allen Dingen dann, wenn ich daran denke, Rike, dass ja gerade Trauernden ganz häufig und gar nicht so selten eben vom Hausarzt Beruhigungs- oder Schlafmittel verschrieben werden, dann denke ich doch als Trauernde, da müssen die doch gut sein, diese Mittel. Was meinst du denn dazu?
Genau. Kurzfristig ja, langfristig nein. Nicht länger als 3 Wochen, auf gar keinen Fall. Das ist so eine Regel, die ich von Ärzten eigentlich immer so höre, nicht länger als 3 Wochen, weil dann fängt an, sich eine Toleranz aufzubauen und auch neuronale Verknüpfungen zu entstehen, die halt sagen, ich brauche diese Substanz, um mich so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte und ich kann es gar nicht mehr anders kriegen, weil mit der Substanz geht es ganz schnell und einfach.
Also nicht länger als 3 Wochen heißt dann 3 Wochen lang jeden Tag. Oder 3 Wochen lang jeden zweiten oder dritten Tag.
Bestmöglich so wenig wie möglich. Ne? Also ja, aber es ist halt wirklich ein Mittel, was kurzfristig einen in die Spur bringen kann. Beruhigungsmittel, Schlafmittel zum Beispiel auch. Aber wo es wirklich darum geht, auch wieder auf natürliche Art und Weise Entspannung in die Gedanken bringen zu können, auf natürliche Weise in den Schlaf zu kommen, die Schlafrituale anzupassen. Genau. Beim Alkohol dauert es meist schon ein bisschen länger, bis man abhängig wird, aber bei Medikamenten, gerade wenn sie dann täglich genommen werden, geht es wirklich relativ schnell.
Ja, es geht super schnell. Ich schreibe ja darüber auch in meinem Buch. Ich habe ja auch in meiner Doktorarbeit das Thema Medikamentensucht. Und deshalb bin ich selbst ja super vorsichtig, was Medikamente anbelangt, weil ich ja eben auch verstanden habe, die Medikamentensucht ist die stille Sucht. Die wird eben nicht so sehr bemerkt im Außen. Und was sagst du denn, Rike? Weil ich höre das auch immer mal wieder, naja, ich habe da solche Beruhigungsmittel und ich nehme die dann schon hin und wieder, aber nur, wenn ich sie halt wirklich brauche. Geht sowas denn? Funktioniert das oder ist es so ähnlich wie bei den Zigaretten, die du vorhin gesagt hast, oder dass man dann ab und zu mal eine raucht und nicht dabei bleibt.
Also wenn keine Abhängigkeit da ist, dann geht es natürlich in Krisensituationen, auch wenn die Gedanken gar nicht zur Ruhe kommen, sich medikamentöse Unterstützung zu holen. Wenn schon mal eine Abhängigkeit da war, dann auf gar keinen Fall. Weil da sage ich immer, einmal ist einmal zu viel, weil dann die Rückfallkette in dem Sinne greift und es nicht bei diesem einmaligen Konsum bleibt, sondern dann sagt man sich, oh guck mal, jetzt ging es ja einmal gut und die nächsten 2 Wochen habe ich wieder nichts genommen, dann kann ich das ja wieder machen und irgendwann werden schleichend die Abstände zwischen dem Konsum weniger und der Konsum an sich mehr und man ist schnell wieder in der täglichen Schleife drin. Also wenn schon mal eine Grundabhängigkeit bestanden hat in der Vergangenheit, dann ist es was, wo man auf jeden Fall nicht zurückgreifen sollte, sondern von Anfang an nach anderen Mitteln und Wegen suchen sollte. Wenn keine Abhängigkeit da war, kann man natürlich ärztlich verordnet Medikamente bei Bedarf in einer geringen Anzahl an geringen Tagen nehmen. Ich bin da immer derjenige, der rät, sei sehr, sehr vorsichtig damit. Besser ist, du brauchst es gar nicht so und lernst, welche natürlichen Wege dir zur Entspannung helfen.
Absolut. Also das versuche ich ja auch immer in meinen Coachings, dass wir dann so tiefen Entspannungsübungen machen, um zur Ruhe zu kommen, um in den Schlaf zu finden. Also die Menschen, die bei mir im Coaching sind, die wissen auch, dass ich da von den Medikamenten gar nicht so viel halte. Und ich finde es jetzt auch schön, dass du das nochmal so betont hast. Also einmal kann oft einmal zu viel sein und dass es gut ist, sich eben andere Mittel und Wege zu suchen, um zur Ruhe zu kommen, weil meistens nehmen wir ja deshalb die Medikamente, um zur Ruhe zu kommen, um zu schlafen. Ja, trotzdem ist es ja wie so ein bisschen so ein schleichender Prozess von diesem, wie ich gerade gesagt habe, na ja, dann nehme ich mal was und dann kann es sich so peu à peu einschleichen und schwuppdiwupp habe ich eine Abhängigkeit, die wir jetzt erkennen können, wenn 3 dieser 6 Punkte greifen, die du vorhin genannt hast. Wie unterstützt denn du die Menschen, Rike, wenn sie sagen, ja, bei mir liegt eine Medikamentenabhängigkeit vor und sie schaffen es dann zu dir zu kommen, was ja immer sehr viel Mut erfordert, so wie es Mut erfordert, mit der Trauer zu mir zu kommen, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch sehr, sehr viel Mut verlangt, zu sagen, ich habe hier eine Abhängigkeit. Und vielleicht die Menschen darin zu unterstützen und ihnen ein bisschen Mut mitzugeben, vielleicht hilft es, wenn du mal kurz so erklärst, wie du den Menschen hilfst, die Medikamente dann zu reduzieren und im besten Fall sogar wieder ganz loszuwerden.
Genau. Also grundsätzlich erstmal die Beratung bei mir findet natürlich vertraulich statt. Und wir können jederzeit, ich habe zwar auch eine Gruppe, wo man dann teilnehmen kann, wenn die Abstinenz schon da ist, um die zu stabilisieren. Aber Erstkontakt oder so finden in der Regel immer im 1:1 statt. Also wirklich ein sehr diskreter Rahmen. Und alles, was mir gesagt wird, bleibt natürlich auch bei mir. Das ist eine Grundvoraussetzung bei mir in meiner Beratungspraxis einfach, so dass wir gut miteinander arbeiten können. Und wenn es darum geht, dass derjenige noch konsumiert und erstmal guckt, wie komme ich da runter, rate ich immer dazu, zu Hause auch mit dem Arzt zu sprechen, mit dem Hausarzt oder mit dem, der die Medikamente auch verschrieben hat, um zu sagen, ey, ich merke einfach, wie gesagt, Toleranz hat sich aufgebaut, ich habe hier die und die Kriterien, die ich erfülle und ich muss davon runter und dann mit dem Arzt auf jeden Fall erstmal eine Strategie zu besprechen, weil der kennt natürlich den Patienten am besten, was Entgiftung angeht. Ich bin kein Arzt, ich bin halt Sozialpädagogin und Sozialtherapeutin mit dem Schwerpunkt Suchtkrankenhilfe. Da ist es so, dass ich, was den Entzug angeht, erstmal Ratschläge geben kann, welcher Arzt ist ein guter Ansprechpartner, stationär, ambulant, wie sieht's da aus? Aber das dann mit dem Arzt zu besprechen, ist der richtige Weg. Bei mir geht es dann darum, langfristig eine zufriedene Abstinenz aufzubauen, zu halten und wie ich eben schon sagte, natürliche Umgehensweisen mit seinen Themen zu finden. Hat jemand konsumiert aus Stress, aus Trauer, aus Überforderung, Hilflosigkeit, Wut, also gerade da auch mit Emotionen anders umzugehen, wieder Dinge ins Leben zu bringen, die Lebensfreude geben. Also das, was ich immer drüber stelle, ist wirklich Lebenszufriedenheit. Mir hat auch schon mal ein damals in einer ambulanten Suchtberatung war das noch, tatsächlich nicht in meiner Praxis, sondern ambulant in einer Suchtberatung, wo ich gearbeitet habe. Mit dem habe ich ein halbes Jahr Therapie gemacht und der sagte dann irgendwie, wir reden doch hier gar nicht von Alkohol. Ich dachte, es ist eine Alkoholtherapie. Und wieso wird denn so viel nicht über Alkohol geredet? Und da habe ich dann gesagt, naja, weil es einfach darum geht, Lebenszufriedenheit mehr ins Leben zu holen. Ne? Es geht darum, dass es morgen besser geht als heute und dass es übermorgen noch ein Stückchen besser geht. Und da schaue ich mit meinen Klienten ja sehr individuell hin, was braucht der oder diejenige und was hilft schnell auf natürliche Art und Weise, dass man einfach wieder besser zufrieden ist.
Ja, spannend. Du hast jetzt gerade gesagt, dass man kann zum Hausarzt gehen und mit dem drüber sprechen. Den kennt man schon lang, der kennt uns als Patienten auch schon lang. Wenn wir sowas formulieren und uns Hilfe suchen und sagen, ich habe hier eine Abhängigkeit, ich kann mir vorstellen, dass das mit einer oder immer mal wieder auch mit dem Gefühl der Scham verbunden ist und dann vielleicht gerade bei den Menschen, die uns schon gut kennen, vielleicht schwer fällt. Was würdest denn du den Menschen raten, wenn sie bemerken, ja, sie nehmen zu viele Medikamente ein. Was wäre denn so ein erster kleiner Schritt, den man machen kann?
Tatsächlich rate ich immer als ersten Schritt wirklich zum Hausarzt zu gehen, weil das ja der Professionelle ist, der damit auch am besten umgehen kann. Eine Entgiftung gehört einfach in ärztliche Hand, in ärztliche Beratung da. Selber kann man sich natürlich immer überlegen, was, wann, wie, an welcher Stelle und wo kann ich mal was anderes probieren? Muss ich jeden Abend was nehmen oder kann ich schon mal probieren, auch auf andere Art und Weise in so einen entspannten Zustand zu kommen, dass ich einschlafen kann, dass meine Gedanken weniger werden? Aber wie gesagt, gerade dadurch, dass eine Entgiftung sehr gefährlich werden kann von Medikamenten, ist es immer gut, den Arzt mit ins Boot zu holen.
Ja, und ich denke auch, wir dürfen mit der Scham zum Arzt gehen und uns nochmal dran erinnern, er ist ja deshalb Arzt geworden. Er kennt ja die Beipackzettel auch. Er weiß ja, dass die Medikamente Suchtpotenzial haben und süchtig machen können. Und er ist ja dafür da oder sie, die Ärztin ist dafür da, uns zu unterstützen, dass wir auch ohne die Medikamente ein gutes Leben führen können. Also, dass wir diese Scham loslassen. Und jetzt fällt mir noch ein zweites Gefühl ein. Wenn ich medikamentensüchtig bin und merke, okay, ich brauche einfach dieses Mittel runterzukommen, um gut zu schlafen. Haben die Menschen denn dann nicht auch eine große Angst davor, diesen Rettungsanker loszulassen?
Absolut. Absolut. Weil da ja auch oft noch gar nicht genau eine andere Lösung ist. Mit den Medikamenten klappt es gut, aber wie kriege ich das denn ohnehin? Oder mit dem Glas Wein klappt es gut, den Feierabend irgendwie zu überbrücken, aber wie kriege ich es denn ohnehin? Und das, da gibt es leider keine Komplettanleitung auf dem DIN A4-Blatt, sondern das ist immer was sehr Individuelles, da auch hinzugucken und zu schauen, wie entspanne ich mich? Hilft mir eher ein Spaziergang am Abend oder hilft es mir eher, ein Buch zu lesen oder mich nochmal richtig auszupowern? Hilft Wein. Ich bin immer ein totaler Freund vom Wein und loslassen ja auch mit den Tränen etwas auszuschwemmen, Gefühle auszuschwemmen. Und ja, dadurch auch so ein bisschen die Angst zu verlieren, zu lernen, es gibt ganz viele andere Wege und ich darf rein strategisch einfach auch gucken, welcher Weg oder welche Wege passen zu mir. Was passt gut zu mir und was passt gar nicht gut zu mir? Ich bräuchte zum Beispiel eine trauernde Frau, die ADHS hat, nie sagen, leg dich hin und mach Entspannungsübungen. Die ist viel zu hibbelig und aufgekratzt und für die ist das nichts. Sondern dann wäre es eher so, dass ich raten würde, ey, mach dir einen Podcast, Hörbuch, wie auch immer, irgendwas in Ohren, geh spazieren, lass den Körper ein bisschen für dich arbeiten und lenk dich dabei mit irgendwelchen anderen Sachen ab. Also das sind schon wirklich auch individuelle Geschichten, die helfen können. Das, was ich mitgeben kann, ist, es gibt immer mehrere Lösungen, um ans Ziel zu kommen. Substanzkonsum ist eine Lösung, aber es ist garantiert nicht die Lösung. Das ist es nie. Es gibt immer andere und mehrere. Und das ist was, was ich nach 18 Jahren Berufserfahrung sagen kann. Wir finden die. wenn der, der die Substanzmittel zurücklassen will, sich wirklich auf die Suche macht, dann werden andere Wege gefunden. Und es wartet eine große Ruhe und Zufriedenheit, wenn man in einer zufriedenen Abstinenz gelandet ist. Das ist auch meine Erfahrung. Also das ist auch mit Grund, warum ich diese Arbeit auch nach 2 Jahrzehnten jeden Tag immer noch liebe, weil ich es wirklich mag zu sehen, wie die Menschen aufblühen, wie die Menschen zur Ruhe kommen, wie sich wieder Persönlichkeit entwickelt, die völlig verloren gegangen ist und wieder Farbe ins Leben kommt und ja, einfach Lebenszufriedenheit.
Ja, das kenne ich auch von den Menschen, die zu mir ins Coaching kommen. Also da haben wir ja so eine ähnliche Erfahrung, gell? Und deshalb ist es ja auch so eine schöne Arbeit, die wir machen, du und ich. Und ich fand es jetzt ja so eine ermunternde oder wie kann man sagen, so eine, ja, ich habe jetzt so ein Gefühl wie so eine erweiternde Sicht. Wenn man sich das, also wenn du jetzt hier zuhörst und merkst, ich nehme zu viel Medikamente, der Konsum ist zu viel, das ist schon ein Missbrauch, dass du dich an das erinnerst, was Sirike gerade gesagt hat, das ist ein Weg, um in die Ruhe zu finden, ein Weg, um meistens dann die Trauer wegzuschieben oder zu verdrängen, aber es gibt ja viele andere Wege auch noch. Und so wie ich es auch bei mir im Coaching immer sage, probier einfach aus und lass dich nicht entmutigen. Wenn du dann merkst, du gehst jetzt beispielsweise von den Medikamenten weg und probierst dann Entspannung aus und hast dann vielleicht ADHS und merkst, das ist ja gar nichts für mich, dann nicht gleich wieder zu den Medikamenten greifen, sondern mal schauen, was gibt's denn da noch? Und da bin ich an deiner Seite und die Rike ist dann da auch an deiner Seite und unterstütze ich dir da weiter und kann dir helfen, den Blick auch zu weiten. Jetzt habe ich den richtigen Wort. Den Blick zu weiten, überhaupt all die anderen Möglichkeiten zu sehen und zu erkennen. Denn die sind ja da, nur manchmal sehen wir die nicht mehr. Ja, also die Medikamentensucht ist ja diese stille Sucht, die oft nach außen gar nicht so bemerkt wird. Alkohol dagegen würde ich sagen, das ist diese akzeptierte Sucht. Da ist es ja im Gegenteil oft sogar so, dass es nicht akzeptiert wird, nichts zu trinken. Kann einem in manchen Gesellschaften passieren. Und Alkohol in der Trauer und generell wirkt ja auch sehr entspannend und ist natürlich auch einfach und verführerisch, denn ich trinke einfach ein Glas Wein und schon fühle ich mich entspannter. Das ist ja bekannt. Wo ist denn deiner Meinung nach die Grenze, Rike, wie viel Alkoholkonsum ist normal und was ist dann von zu viel?
Ja, also grundsätzlich, was das Thema Abhängigkeit angeht, sind es dieselben Kriterien, wie ich eben schon genannt habe. Ne, wenn man merkt, ich kann mich nur mit Alkohol so fühlen, wie ich mich fühlen möchte, ist das schon was, wo da alleine schon die Alarmglocken klingeln sollten. Ne? Ah, ich kann mich nur noch mit Alkohol entspannen. Auch wenn vielleicht gar kein Kontrollverlust oder kein Toleranznachweis da ist, ist das schon sehr, sehr gefährlich. Also man sollte dann schon sehen, dass man bestmöglich noch andere Sachen ins Leben holt, die einen entspannen können, die einen schlafen lassen und ja, einfach auch mal den Kopf ausschalten lassen, auch wenn das schwerer ist. Natürlich ist es einfacher, ein Medikament zu nehmen oder ein Glas Wein zu trinken oder zwei. Es gab früher tatsächlich eine Einschätzung von der Weltgesundheitsorganisation, die gesagt hat, wenn man 2 trinkfreie Tage hat und Frauen nur ein Standardglas Alkohol trinken, also ein Glas Wein, ein Glas Bier, ein Pünnekin Schnaps oder so, und bei Männern ist es die doppelte Dosis, weil Männer da Alkohol einfach anders verstoffwechseln, dann wäre das Risiko armer Konsum. Spannenderweise sind die vorletztes Jahr von dieser eigenen Einschätzung zurückgegangen und sagen mittlerweile, jeder Alkoholkonsum ist riskant, weil Alkoholkonsum einfach, wir nehmen Gift zu uns. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Alkohol ist ein Nervengift und das wirkt im ganzen Körper negativ. Ob es die Nervenzellen halt lahmlegt, sodass man irgendwie das Gefühl von Entspannung im Rausch hat. aber auch andere gesundheitliche Sachen sind da, die sehr negativ entstehen. Krebserkrankungen sind wesentlich häufiger. Nervenschädigungen sowohl im Gehirn als auch oft in den Beinen sind Langzeitfolgen. Die inneren Organe werden alle geschädigt durch Alkohol, die Speiseröhre, der Magen, die Leber natürlich als zentrales Entgiftungsorgan, der Darm, also überall, wo der Alkohol durch muss, hinterlässt er einfach Schäden. Und dementsprechend wird mittlerweile von der Weltgesundheitsorganisation jeder Alkoholkonsum als riskant angesehen. Und meine Erfahrung ist halt auch, eine Toleranz aufzubauen und Alkohol als was Selbstverständliches im Leben zu sehen, geht leider ganz, ganz schnell. Und dass das dann immer mehr und mehr wird, geht leider auch ganz, ganz schnell. Also auch da ist vielen Leuten überhaupt nicht bewusst, wie gefährlich der Konsum ist, den sie überhaupt betreiben. Und ich rate dazu, wirklich vielleicht zu besonderen Anlässen in geselliger Runde mal zusammen anzustoßen, aber sonst eher auch alkoholfrei zu leben.
Ja, ich habe das auch mitbekommen, dass der Alkoholkonsum jetzt generell als schädlich anerkannt ist oder so angesehen wird. Kommt aber noch nicht so ganz in der Gesellschaft an, aber man hört immer mehr jetzt darüber. Aber selbst wenn man in den Medien davon hört oder auch wenn die Menschen uns jetzt hier zuhören, ist es ja nochmal was anderes, als wenn ich dann irgendwo bin und dann kommt jemand und sagt, ach komm, trink mal ein Gläschen, das tut dir gut. Oder was man dann auch immer wieder hört, komm, trink doch mal einen Schluck und dann wirst du jetzt dann schon locker. Also gerade wenn wir ja trauern, dann sind wir vielleicht auch nicht ganz so locker, wenn wir irgendwo hinkommen und dann hört man solche Sprüche. Wie können wir denn mit solchen Aufforderungen umgehen? Hast du da einen Tipp?
Ja, ein schlichtes Nein, danke, heute möchte ich nicht. Also grundsätzlich muss man sich gar nicht erklären, wenn man nicht konsumieren möchte, sondern es reicht wirklich ein schlichtes Nein, danke. Wenn die Leute vehement werden, kann man auch ruhig mal kritisch erwähnen, dass das gar nicht so nett ist, jetzt so vehement zu werden. Man kann ja schließlich selber entscheiden, was man trinken möchte. Und meine Erfahrung ist auch, je klarer und ehrlicher man mit dem Thema umgeht, desto klarer und ehrlicher ist auch die Reaktion auf der anderen Seite. Wenn ich mir irgendwelche Ausreden überlege und mich winde und das komisch finde, dann ist es oft so, dass das Gegenüber gar nicht ernst wird und dementsprechend immer weiter stichelt. Ach komm, jetzt winde dich doch nicht so, einer geht doch, ne. Wenn man aber ein klares Auftreten hat und sagt, nein, danke, ich möchte nicht, ist das schon mal was anderes? Es ist einfach klarer. Und wenn man vielleicht dazu sagt, du, in letzter Zeit war es einfach ein bisschen viel. Du weißt ja, ich trauere, mir geht's nicht gut. Und ich möchte nicht so viel konsumieren, weil es mir damit nicht gut geht oder weil mir das nicht gut tut, weil das eine gefährliche Sache ist. Dann ist es eher so, dass das Gegenüber oft auch ins Nachdenken kommt. Wenn auch ein problematischer Alkoholkonsum in der Vergangenheit vorlag und man sich zu einer Abstinenz entschieden hat und auch sagt, du, ich lebe jetzt abstinent, weil ich einfach merke, es geht mir besser und wenn ich einmal anfange, dann schlägt es vielleicht doch wieder um. Das traue ich mich gar nicht so. Dann ist es oft auch so, dass tiefgreifende Gespräche entstehen können zu, oh ja, das habe ich bei meinem Bruder auch schon erlebt oder Mensch, ich selber kenne das aus der Vergangenheit auch oder wie auch immer, was ich Gott sei Dank immer wieder erlebe. Das ist auch heute schon nochmal was ganz anderes, als es noch vor 15 oder 20 Jahren war, ist Verständnis und Offenheit. Also nicht zu trinken wird mittlerweile auch schon ganz anders toleriert als noch vor 20 Jahren zum Beispiel, als ich angefangen bin in der Suchthilfe.
Ja, es wird anders toleriert, aber ich merke schon Unterschied beispielsweise zu Nikotin. Da ist ja irgendwie vollkommen klar in unserer Gesellschaft, dass an bestimmten Orten nicht mehr geraucht wird, aber getrunken wird nach wie vor. Ich finde es aber genau. Schön, diesen Satz. Dann zu sagen, nein, danke. Und dieses Nein, danke, das würde ich jetzt noch als Tipp mitgeben. Dieses Nein, danke zu sagen zu der Person, die einen vielleicht auffordert oder mehrmals auffordert, dass man ganz klar sagt, nein, danke. Und gleichzeitig dieses Nein, danke auch zu sich selbst. Nein, danke. Ich möchte, dass es mir gut geht und ich möchte mir hier keine giftige Substanz reinziehen, das jetzt mal so zu formulieren. Und trotzdem, Rike, ist ja eben das Anziehen der am Alkohol und auch an dem Medikament, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, dass der Konsum halt so einfach ist, ja, und die Wirkung ja so schnell einsetzt. Wie gesagt, wir nehmen Tablette, Glas Wasser dazu oder vielleicht sogar den Alkohol noch dazu, die Mischung, und schwuppdiwupp setzt die Wirkung ein. Also ich trinke ein Gläschen, schon sieht die Welt anders aus. Ich nehme eine Tablette und schon kann ich schlafen. Warum sollte man denn jetzt dennoch auf diesen einfachen Weg verzichten? Ich weiß, wir haben da jetzt schon drüber gesprochen, aber ich glaube, man kann es schon noch mal hören.
Ja, grundsätzlich ist der einfachste Weg nicht immer der beste Weg, ne? Und das ist was halt kurzfristig gut funktioniert, aber langfristig wirklich weitreichende Schäden nach sich zieht, sowohl in der psychischen als auch in der körperlichen Gesundheit. Und gerade wenn wir beim Thema Trauer bleiben, die Gefühle können nicht bewältigt werden, wenn sie jeden Tag zugedrückt werden oder überschüttet werden, runtergeschluckt werden mit Medikamenten, mit Alkohol, sondern die Gefühle können nur bearbeitet und damit auch irgendwann zum Abschluss, zum zufriedenstellenden Abschluss gebracht werden, wenn das Ganze klar passiert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Substanzkonsum Trauer verlängert, weil die Trauer immer da ist, weil die Trauer nicht abschließend bearbeitet werden kann und weil dieses Gefühl einfach in einem feststeckt. Und anstatt das zu bearbeiten und dann irgendwann ziehen zu lassen, wird es halt immer wieder durch eine Einnahme von Substanzen, in einem verknotet, sag ich jetzt mal.
Oder abgeschwächt, weil wir brauchen ja, um ein Gefühl zu verarbeiten, so wie du sagst, wir müssen es im vollen Bewusstsein einfach mal spüren, einfach mal da sein lassen. Wir müssen es erstmal wahrnehmen. Wenn wir natürlich irgendwie vernebelt sind, wodurch auch immer, dann können wir es ja gar nicht wirklich wahrnehmen. Wir merken dann zwar wie so ein Untergrundrauschen, da ist meine Trauer, ich fühle mich nicht gut. Es geht ja darum, die Emotionen wirklich auch mal zuzulassen, die auszuhalten. Also ich habe immer gern dieses Bild von der Welle, das schreibe ich auch in meinem Buch drüber. Also es geht darum, wenn wir eine Emotion, wenn die kommt, dass wir die erstmal kommen lassen, und meistens auch teilweise ohne Substanz mit Missbrauch drücken die Menschen das weg, und dann bleibt man aber auf so einem Anspannungsniveau die ganze Zeit über. Und auch wenn wir jetzt Alkohol nehmen oder Medikamente, wir bleiben dann auf diesem Anspannungsniveau, das aber durch die Substanz erscheint es uns niedriger, es bleibt aber eigentlich gleich. Und dadurch hat die Trauer nie die Möglichkeit, wirklich abzugehen, abzulaufen. Anders eben, wenn wir das zulassen und die Welle steigt und steigt und irgendwann kommt die an ihren Höhepunkt und dann kann es auch gehen. Und wir nehmen uns dann sozusagen selbst die Möglichkeit, die Trauer gehen zu lassen, indem wir sie immer auf so einem erträglichen Niveau halten.
So ist es, ja. Und man muss auch davon ausgehen, wenn man Trauer mit Substanz betäubt hat, dass die natürlich erstmal sehr stark durchkommt, wenn man die Substanz auch weglässt. Und dann, ne, dieser Berg, das ist ein sehr schönes Bild, die es erst nochmal stärker wird, ne, die Trauer an sich, bevor sie dann bearbeitet und man wieder bergab geht und den Berg bearbeitet hat. Genau.
Denn ja, wie so oft verstehen wir im Kopf, was los ist, was wir tun können, was wir machen wollen. Aber so Gewohnheiten, die mal etabliert sind, wie eben das Gläschen oder das zweite oder das dritte am Abend oder die Tablette schnell zu nehmen, wenn wir die mal etabliert haben, dann ist es ganz schwer, das wieder zu ändern. Wie gehst du denn da genau mit den Menschen vor, die zu dir kommen?
Also grundsätzlich rate ich dazu, auch wirklich einen Cut zu setzen. Also langsames Ausschleichen, zu Hause alleine, da rate ich generell nicht zu, weil das einfach ein langer Weg der Qual ist, während man, wenn man dann sagt, so jetzt gebe ich es dran, jetzt ist 100% Abstinenz, das begleite ich mit dem Arzt, vielleicht auch mit einer stationären Entgiftung, um die Entzugserscheinungen abzumildern, die Gefahr der Krampfanfälle wirklich gering zu halten. Und dann nahtlos an die Entgiftung oder schon während der Entgiftung finden Gespräche statt, um sich stabilisieren zu können und dann den Alltag konsumfrei zu gestalten. Also die Zusammenarbeit mit mir läuft auch in der Regel wirklich ein halbes Jahr, damit man lange Zeit hat, die neuen Gewohnheiten, die einem gut tut, zu finden. Erstmal, weil, ne, wie du es eben gesagt hast, es ist wirklich ein Ausprobieren. Ach ja, ich probiere mal das. Ach nee, Stricken funktioniert nicht. Da, keine Ahnung, gehe ich vielleicht Videospiele spielen oder in den Wald oder reden oder wie auch immer. Also seins zu finden, dauert natürlich erstmal eine Zeit lang. Und das dann auch wirklich als normale Alltagsgewohnheit in den Alltag reinzubringen, dauert natürlich auch nochmal in der Regel 3 Monate, bis irgendein neues Verhalten alltäglich wird. Und in dieser Zeit eine Begleitung in Anspruch zu nehmen, macht durchaus Sinn, um sich immer wieder rückzuversichern, um Ängste, Sorgen, Nöte zu besprechen, um Fortschritte zu besprechen, um zu gucken, jetzt bin ich gerade auf dem falschen Weg gelandet, das hilft überhaupt nicht, was kann ich denn stattdessen machen, nochmal neue Ideen zu finden und Zuversicht zu behalten und Rückfälle einfach zu vermeiden, weil man zu früh wieder ins Straucheln gerät, ohne neue Gewohnheiten wirklich etabliert zu haben. Ich mache das mit Einzelgesprächen. Ich habe einen Online-Kurs, den man sich kaufen kann, um dann auch wirklich alles theoretisch vom Kopf her erstmal verstehen zu können, aber auch mit vielen Übungen, die mit an die Emotionen gehen, an Emotionsverarbeitung gehen. Bei mir in der Zusammenarbeit gibt es auch immer Coaching-Briefe, die man einmal pro Woche per E-Mail geschickt bekommt. Das heißt, es ist wirklich eine Herangehensweise von allen Seiten, um an dem Thema zu arbeiten, sowohl mental als auch emotional. Da einfach weiterzukommen und dran zu bleiben.
Ja, das klingt gut. Also das hört sich so an, als wenn die Menschen, wenn sie sich einmal entscheiden, mit dir zusammenzuarbeiten, dann bist du ein halbes Jahr an der Seite und die Menschen sind nicht allein. Sie können mit dir gemeinsam es einzuüben, so wie du vorhin gesagt hast. Es gibt eben nicht nur die eine Lösung vom Substanzmissbrauch, sondern es gibt viele verschiedene Lösungen, um die zu sehen. Ja, ich werde auf jeden Fall in den Shownotes hier unten deine Kontaktdaten, deine Website und so weiter einpflegen, sodass du, wenn du jetzt zuhörst und mit der Rike in Kontakt kommen magst oder ein bisschen mehr über sie erfahren magst noch, dann kannst du da in die Shownotes schauen und den Kontakt mit Rike aufnehmen. Ja, ich gebe meinen Hörern und Zuschauern am Ende immer noch so mein Learning aus der Folge mit. Ich habe jetzt heute hier für mich gelernt, erstens, dass es 6 Punkte gibt und von diesen 6 Punkten, wenn 3 auf mich zutreffen, dann liegt eine Abhängigkeit vor und dann sollte ich aktiv werden. Dann nehme ich mit für mich, was ich gerade schon gesagt habe, Substanzmissbrauch ist eine Lösung. Es gibt aber ganz viele andere, die vor allen Dingen viel, viel gesünder sind. Und dann habe ich eben gerade auch noch mitgenommen aus dem, was du gerade gesagt hast, hol dir Unterstützung, hol dir Hilfe, gerne bei Rike oder wenn es jetzt nur um die Trauer geht, bei mir, damit es eben kein langer Weg der Qual ist, durch den wir uns alleine durchkämpfen, sondern es gibt Unterstützung und du darfst dir Unterstützung holen, damit eben, und das ist der 4. Punkt, den ich für mich mitnehme, dass wieder diese große Ruhe und Zufriedenheit zurück ins Leben kommt, die Lebensfreude. Und du hast es vorhin so schön gesagt, Rike, denn die wartet auf uns, die ist da, die wartet auf uns, damit wir wieder sind und wieder da sind. Möchtest du vielleicht auch noch 1 oder 2 Sätze den Hörerinnen mitgeben?
Ja, ich fand die Zusammenfassung auf jeden Fall schon mal sehr gut. Grundsätzlich das, was ich immer mitgebe, ist, reden hilft. Bleib damit nicht alleine. Das macht keinen Sinn. Es ist so schön, die Sachen besprechen zu können und endlich Schritte, wirklich große Sprünge weiterzukommen und in die Zufriedenheit zu gehen. Du musst nicht leiden. Gönne dir Zufriedenheit und Leichtigkeit im Leben.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort: Gönne dir Zufriedenheit und Leichtigkeit im Leben. Liebe Rike, vielen Dank, dass du hier bei mir im Podcast warst. Und wie gesagt, ihr könnt gerne mit Rike Kontakt aufnehmen. Ich komme jetzt langsam zum Ende von dieser Folge und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier im Podcast wieder hören oder auf YouTube wiedersehen. Bis dahin herzliche und bewegte Grüße, deine Tanja.
Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich grüße auch alle von der Rike.
Wenn dir mein Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann lass gern eine Bewertung oder einen Kommentar da. Damit hilfst du mir, weil ich dann weiß, wovon du dir mehr wünschst. Aber vor allem hilfst du anderen Trauernden, die sich auch Orientierung in ihrer Trauer wünschen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, findest du mehr Informationen auf meiner Webseite www.dr-tanja-pfister.com. Und dort kannst du auch meinen wöchentlichen Newsletter abonnieren. Und wenn du auf Social Media unterwegs bist, dann findest du mich auch bei LinkedIn, Facebook und Instagram.